wie wir darüber nachgedacht haben, oder ja, was für einen Text wir in den Predigten bringen sollen. Irgendwie sind wir auf das Thema Gaben gekommen und zu dem Zeitpunkt war die Situation in unserer Welt eine ganz andere, wie wir darüber gesprochen haben im Leitungskreis. Und in der letzten Woche, wo ich mich da jetzt mit diesem Text aus 1. Petrus 4, 7 bis 11 auseinandergesetzt habe, habe ich dann plötzlich eine ganz andere Sicht bekommen. Und ich habe gemerkt, dass die Bibel hier uns ein Rezept geben möchte oder Rezepte für Krisenzeiten. Und ich denke, das passt gut. Das passt sicher sehr gut für unsere jetzige Situation. 1. Petrus 4, 7 bis 11. Es ist ein kurzer Abschnitt und wir lesen ihn jetzt miteinander. Hier habe ich die neue evangelistische Übersetzung genommen und es beginnt mit Vers 7. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, damit ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das Ende aller Dinge ist nah. So beginnt Petrus diesen Abschnitt. Und ich frage mich, stimmt es? Man könnte wirklich fast meinen, dass die Welt am Abgrund steht. Wenn irgendein Wahnsinniger, und die gibt es ja offensichtlich, auf den entsprechenden Knopf drückt und Raketen starten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Welt zugrunde geht, ziemlich hoch. Und wir sehen einfach, dass viele Dinge unberechenbar geworden sind. Ist das Ende aller Dinge nah? Abgesehen davon, dass Jesus uns alle Spekulationen eigentlich untersagt, er hat gesagt, ihr braucht euch nicht drüber Gedanken machen, wann es sein wird, dass er wiederkommt. Selbst er weiß es nicht, nur der Vater im Himmel, hat er gesagt. Abgesehen davon, dass wir also nicht spekulieren sollen, sollten wir aber trotzdem nüchtern sein. Und dieser Begriff kommt in diesem Text ja auch vor. Weil die Frage, ob das Ende der Welt nahe ist, erübrigt sich, wenn ich an mein eigenes Leben denke. Niemand von uns weiß, wann er vor Gott treten soll und darf und muss. Es kann morgen sein, heute noch sein. Und Jesus fordert uns auf, in den Gleichnissen von den 10 Jungfrauen, im Gleichnis vom Feigenbaum und noch in vielen anderen Stellen, wir sollen bereit sein. Das Ende aller Dinge ist nah, ist eine Tatsache, die eigentlich immer gilt, weil wir wissen nicht, was morgen ist. Drum ist dieser Text in Zeiten, wo wir offensichtlich Anzeichen des Endes sehen, ja, genauso wichtig wie in Zeiten, wo es scheinbar alles leicht geht. Das Ende aller Dinge ist immer nah, weil wir wissen nicht, was morgen ist. Viel wichtiger als die Frage des Wann ist die Frage, was soll denn geschehen in dieser Zeit? Wen braucht es in diesen Zeiten wie diesen? Und das ist mein Thema. Wen braucht es in Zeiten wie diesen? Und ich glaube, dass der Text uns einige Antworten geben kann. Es gibt natürlich viel mehr in der Bibel drüber, aber ich habe mir jetzt das auf mich bezogen und alles, was ich sage, gilt eigentlich zuerst mal zu mir. Welche Menschen sind gefragt in Zeiten wie diesen? Wen braucht es in Zeiten wie diesen? In Vers 7b, in der zweiten Hälfte, schreibt Petrus die erste Antwort. Seid besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Wen braucht es in Zeiten wie diesen? Besonnene und nüchterne Beter. Warum ist das als erstes hingeschrieben? Ist es nicht wichtiger, dass wir endlich was tun, Aktionen setzen, Menschen retten, spenden, Hilfsgüter sammeln, gegen den Krieg protestieren oder gegen sonstige Dinge auf die Straße gehen, protestieren, Aktionen setzen? Ist das nicht genauso wichtig oder noch wichtiger? Wollen wir nicht etwas tun? Wollen wir nicht möglichst viele Menschen mit dem Evangelium erreichen und weitersagen, wie gut Gott ist? Wollen wir nicht Bibeln verteilen? Ist es nicht dringend nötig, dass wir seelsorgerliche Gespräche mit Geschwistern in Not führen, geistliche Hilfe anbieten, dass wir ermahnen, ermutigen? Ist es nicht höchste Zeit, dass wir zwischen den Geschwistern vermitteln, Uneinigkeit und Misstrauen überwinden und Verletzungen beseitigen? Jeder wird sagen, ja, das ist notwendig, das alles ist notwendig. Wenn ich diese vielen notwendigen Sachen, Aktionen sehe, dann gibt es für mich eigentlich zwei Reaktionen. Zwei falsche Reaktionen. Die eine ist, ich beginne die Ärmel hochzukrempeln und fange an. Ja? Ich mache irgendetwas. Und die andere Reaktion ist, das ist so viel, das schaffe ich nie. Und Gott sagt uns ganz was anderes. Er sagt uns nicht, du sollst jetzt was tun, zuerst was tun, sondern du sollst zuerst beten. Und das kann ich schlecht, ganz ehrlich. Ich bin ein Mensch des Tuns. Ich möchte, dass was passiert. Ich möchte Dinge gestalten, ändern. Aber ich habe auch gemerkt, dass das wirklich Grenzen hat. Das geht nicht. Ich schaffe es ja gar nicht. Ich habe ja gar keine Weisheit. Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe bewusst vorher ganz, ganz verschiedene Dinge erwähnt, wo es Not gibt. Und die ist überall. Wo willst denn du anfangen? Wo meinst du, dass Gott dich verwenden will? Das Wichtigste und das Erste, wozu ich die Gemeinde auffordere, sagt Paulus im 1. Timotheusbrief 2, das Erste und Wichtigste, und andere sagen vor allem, also zeitlich, soll die Gemeinde beten. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere auch für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Zuerst sollen wir beten. Zuerst. Bevor wir aktiv werden. Mir geht das gegen den Strich, ehrlich gesagt. Ja, ich will was tun und ich denke, es hängt vom Typus ab, aber manche sind ähnlich. Und wir müssen es lernen. Zuerst beten. Warum ist es wichtig, dass wir zuerst beten? Was ändert eigentlich das Gebet? Es ändert unsere Einstellung und unsere Erwartung. Es ändert auch die Situation, das ist ganz sicher. Gott greift auch ein, Gott will gebeten werden, aber es ändert auch den Peter und uns, die wir sonst meinen, ich könnte etwas bewegen. Ich könnte die Krise selbst bewältigen. Ich hätte die Lösung. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir hier im Vers 4, am Schluss in unserem Text lesen, Vers 11b, da heißt es nämlich, Gott soll in allem verherrlicht werden. Wenn ich also zuerst bete, dann gestehe ich ein, dass ich die Lösungen nicht weiß, dass ich nicht die Dinge in der Hand halte. Es ist ein Eingeständnis meiner Hilflosigkeit und es schafft Raum für Gottes Ehre. Und es bringt uns auf die richtige Ebene, ja, dass wir nicht glauben, wir können irgendetwas ändern. Und dann gibt es diese zwei Zusätze zum Gebet, nämlich besonnen und nüchtern beten. Es braucht nämlich besonnene und nüchterne Beter in Zeiten der Krise. Nüchtern bezieht sich natürlich auch auf das, was vorher steht im Petrusbrief, nämlich, dass Petrus sagt, dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, früher ein ausschweifendes Leben geführt haben, unter anderem also auch in Alkoholexzessen und Trinkgeladen und so weiter. Und nüchtern ist das Gegenteil von betrunken, das ist uns klar. Nüchtern ist ja eigentlich auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Als erstes denken wir, jemand ist nüchtern, er hat also keinen Alkohol getrunken. Und Petrus fordert uns auf, nüchtern zu sein. Wenn jemand nicht nüchtern ist, sondern betrunken ist, dann ist er nicht verkehrstauglich. Das ist uns allen klar. Er darf nicht Auto fahren. Aber er wird auch nicht in der Lage sein, vernünftige und besonnene Entscheidungen zu treffen. Und es ist auch verboten, dass betrunkene Leute mit gefährlichen Maschinen arbeiten. Das ist auch in den Betrieben so und so weiter. Das hat sich alles ja durchgesetzt. Ein betrunkener Gesprächspartner ist für einen Nüchternen eine Zumutung. Das kennen wir auch, oder? Wenn jemand betrunken ist, immer das Gleiche, das hält man nicht aus. Höchstens, du bist selbst betrunken, dann kannst du es gegenseitig. Gut, das wollen wir nicht. Wir sollen nüchtern sein. Ich glaube, darüber brauche ich nicht lang reden. Aber ich glaube, es ist ein bisschen tiefer. Es geht nicht nur um die Nüchternheit im Sinne von nicht durch Drogen oder Alkohol oder sonstige Dinge benebelt sein, sondern es gibt auch es gibt auch die Möglichkeit, dass wir sogar auf fromme Weise unnüchtern sind. Ich habe darüber nachgedacht, dass viele, viele Religionen Techniken verwenden, um Menschen in eine Art Trance zu bringen. Ja? Habt ihr schon mal gesehen, wie die buddhistischen Mönche 100-mal, 1000-mal das Gleiche singen und immer so hin und her wackeln? Ja? Was bewirkt das? Du kommst in eine Art verändertes Bewusstsein, aber nüchtern ist man dann nimmer mehr. Trommelkulte. Kennt sie auch, oder? Du kannst trommeln, du kannst dich in eine Trance trommeln. Und ja, es gibt viele Techniken, dass man nicht mehr ganz klar im Sinn ist. Und viele Religionen glauben, dass man dann besonders offen ist für geistliche Erfahrung. Und manche verwenden sogar Drogen dazu. Und die Drogen waren ja auch früher schon in den griechischen Tempeln und so weiter gang und gäbe, um die Medien für Prophezeiungen aufzumachen und so weiter. Ständige Wiederholungen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, Rosenkranz beten kannst du auch so, dass du in eine Trance kommst. Immer das Gleiche reden. ich möchte jetzt das ganz wertfrei sagen, aber ganz frei sind wir auch nicht davon, ja? Dass wir meinen, dass wenn wir etwas 100-mal singen und immer wieder das Gleiche, dass wir dann besonders fromm werden, besonders offen werden für Gott. Also ich will nicht jetzt sagen, dass alles falsch ist, ja? Aber die Bibel fordert uns auf, nüchtern zu beten. Und Paulus gibt eigentlich auch einige Anweisungen dazu, wie das in der Gemeinde zu geschehen hat. Und manches, was so um uns herum passiert, ist nicht immer mit Nüchternheit zu vergleichen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich will nicht sagen, dass alles falsch ist, aber manches ist, glaube ich, nicht im Sinne des nüchternen Gebetes, wie uns das die Bibel hier sagt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, was auch ein Gegenteil von Nüchternheit ist, ist Angst und Panik. Jemand, der Angst hat, der Panik hat, der trifft keine rationalen und nüchternen Entscheidungen mehr. Der rennt irgendwo hin, aber nicht dorthin, wo der beste Weg ist. Es kann zufällig der beste Weg sein, aber es ist nicht das, was nüchtern ist, ja? Besonnen ist. Das Gegenteil von Nüchternheit und Besonnenheit ist auch Angst und Panik. Und so denke ich, dass vieles in der letzten Zeit auch völlig angstgetrieben war, panisch eigentlich in unserer Gesellschaft. Und wenn man eine nüchterne Betrachtungsweise nimmt, dem nicht standhält. Nüchtern beten, weil Gott uns einen klaren Verstand geben möchte und vernünftige Urteilsfähigkeit durch seinen Geist. Ich sage, wir brauchen Gottes Geist und es ist immer wieder er mit seinem Geist, der uns auch lenkt in unseren Gedanken. Ich glaube nicht an den Verstand des Menschen, aber ich glaube, dass Gott durch seinen Geist auch unseren Verstand lenken kann. Also den Unterschied, glaube ich, hoffentlich deutlich gemacht. Was hindert mich eigentlich an der Nüchternheit, an Besonnenheit? Wo muss ich Angst ablegen? Wo vertraue ich auf Dinge, die eigentlich gar nicht von Gott kommen, sondern die mir Menschen einreden? Oder wo machen mir solche Dinge Angst? Besonnene und nüchterne Beter sind in Zeiten wie diesen gefragt. Es geht weiter im Vers 8. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wen braucht es in Zeiten wie diesen? Liebende Vergeber, ich habe kein gutes Wort gefunden, aber Menschen, die lieben und vergeben. Ja, liebende Vergeber. Es braucht Menschen, die von Liebe geprägt sind. Das Doppelgebot der Liebe ist uns, glaube ich, allen bekannt. Und trotzdem muss man es immer wieder hören. Das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, interessanterweise, und mit all deiner Kraft. Und dann sagt Jesus, und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und Jesus fügt diese beiden Gebote zusammen und sagt, das ist gemeinsam das Wichtigste. In Johannes 13 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, kann man Liebe gebieten? Natürlich, weil sonst hätte Jesus nicht gemacht. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist einfach Gebot Gottes, liebt einander. Und das ist nicht nur eine oberflächliche Liebe, sondern es geht um eine tiefe, anhaltende Liebe. Manche Übersetzungen schreiben das auch so direkt rein im 1. Petrus. Oder anhaltend, lasst nicht nach in der Liebe, steht es auch. Wie kann man das gebieten? Wie kann das funktionieren? Wie kann das unter uns funktionieren? Dass tiefe und anhaltende Liebe entsteht und bleibt. Liebe entsteht nicht von selbst, sage ich mal. Liebe ist eine Folge von Liebe. Wir müssen uns, wir können uns nicht hinstellen und sagen, ich bemühe mich jetzt, sondern wir müssen zuerst die Liebe, die Gott uns gibt, wirklich in unserem Leben annehmen und uns auch selbst im positiven Sinn lieben, ja? Also in dem Sinn, dass wir uns selbst annehmen, als Kinder, als Geschöpfe Gottes. Liebe entsteht dadurch, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Auch das ist ein Bibelvers, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, Johannes, 1. Johannes 4, 19. Liebe entsteht nicht von selbst, sondern ist die Folge von der Liebe, die Gott zu uns hat. Liebe entsteht auch nicht von selbst, sondern ist die Folge einer bewussten Entscheidung. Weißt du, das ist nicht so, dass das einen überfällt und man kann nichts dagegen machen. Und wenn es nicht da ist, dann kann man auch nichts machen. Sondern Liebe kann man, für die Liebe kann man sich entscheiden. Und Liebe ist auch etwas, was wachsen kann und soll. Wie wächst Liebe? Liebe wächst durch Liebe, wie wir schon am Anfang gesagt haben, indem ich Gott mehr erkenne und seine Liebe in mein Leben aufnehme. Aber Liebe wächst auch, indem ich sie weitergebe. Und ein wesentlicher Teil ist die Vergebung. Liebe wächst auch und besonders durch Vergebung. Petrus fragt Jesus, wie oft soll ich vergeben? 7-mal, Herr Jesus? Nein, 7-mal 7. 70-mal 7, sagt Jesus. Und damit meint er, zähl nicht mit. Ja? Immer wieder. An einer anderen Stelle heißt es in der Bibel, wem viel vergeben, der liebt viel. Und umgekehrt gibt es auch. Wer viel liebt, der kann auch vergeben. Aber nicht automatisch. Wir merken auch, es gibt Gleichnisse von Jesus, wo einer, der sehr viel vergeben bekommen hat, seinem Nächsten nicht vergibt. Und Jesus sagt, das geht einfach nicht. Wer viel Vergebung bekommen hat, der gibt sie weiter. Und dann wächst die Liebe, weil der andere, der bekommt Liebe und gibt sie wieder zurück. Und die Herausforderung ist einfach, dass wir einander lieben und einander vergeben. Es passieren immer wieder Verletzungen, es passieren immer wieder Fehler, Sünden in unserer Gemeinde zwischen den Menschen. Es passiert vieles zwischen den Menschen. Und ich merke das, dass wir gerade, auch wenn der Außendruck hoch ist, wenn so viel rundherum ein Problem ist, dass dann auch innen drinnen Probleme da sein können, Lieblosigkeit und Vorwürfe und Unverständnis. Und dann fragt man sich, soll das Liebe sein? Liebt einander, vergebt einander, sagt Petrus. In Zeiten wie diesen brauchen wir Leute, die lieben und vergeben. Wen braucht es in Zeiten wie diesen? Seid gastfrei, untereinander, ohne Murren. Das ist ziemlich klar, oder? Und doch nicht so klar. Gastfreundschaft, was ist das? Nachbarschaftshilfe, ein Gebot des Herrn. Jesus hat in der Endzeitrede gesagt, ihr habt mich nicht aufgenommen, wie ich ein Flüchtling war, ihr habt mich nicht besucht, wie ich krank war, ihr habt mich und so weiter. Und die Menschen sagen, ja, wann war das? Ja. Und genau das ist unser Thema. Und wir werden jetzt gefragt werden, gerade jetzt in diesen Zeiten, haben wir Platz in unseren Häusern, in unseren Familien? Und ich finde das super, was der Gerhard gesagt hat. Da gibt es Platz, also man hat Platz für Leute, die in Not sind. Gastfrei sein. Gastfreundschaft. Ich bin bereit, meinen Nächsten, meinen Bruder, meine Schwester in mein Leben hineinzulassen. Das ist, es geht ja nicht nur darum, dass man, was weiß ich, ein Bett herstellt, sondern man muss auch sein Leben öffnen. Ne? Gastfreundschaft ist nicht unbedingt, es kann auch sein, eine Einladung zu einem mehrgängigen Abendessen, ist auch gut und schön, aber es kann auch ganz was anderes bedeuten, dass ich bereit bin, Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ohne Murren, ohne Hintergedanken, ohne Profitdenken. Und gerade das ist heute gefragt. Sind wir bereit, unsere Privatsphäre zu öffnen? Sind wir bereit, uns mit Fremdem, Andersartigen auseinanderzusetzen, auch wenn es unbequem ist? Im Umfeld, in dem die Bibel entstanden ist, im Nahen Osten, ist Gastfreundschaft etwas ganz, ganz Zentrales gewesen. Menschen, also das war, es war wirklich völlig undenkbar, dass man jemanden, der an die Tür klopft und sagt, kann ich bei dir übernachten, so wie Josef und Maria, dass man die wegschickt wieder, weil kein Platz ist. Also irgendwas hat man immer zusammengebracht. Gastfreundschaft ist im Orient etwas ganz, ganz Hohes. Und da müssen wir auch viel dran denken. Denke ich schon, dass wer darf in mein Leben hineinschauen? Wer darf da reinkommen? Das ist eine Gastfreundschaft. Also wen braucht es in diesen Zeiten? Freundliche Gastgeber. Ich bin bereit, andere Menschen in mein Leben hineinzulassen. Immer mit Risiko verbunden. Und jetzt kommt der letzte Teil. Wen braucht es in diesen Zeiten? Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Ich lese jetzt mal noch die Elberfelder Übersetzung. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, damit wir einander dienen können. Das tut als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wen braucht es in Zeiten wie diesen? Gute Verwalter der Gnade. Dieser Text sagt mehreres. Als erstes sagt er, jeder hat eine Gnade bekommen. Hier habe ich drei Bibelstellen hergenommen, wo die Gnadengaben aufgezählt werden. Aber bitte schauen wir nicht nur auf die sogenannten geistlichen Gaben. Die Bibel meint immer alle Gaben. Jeder von euch hat Gaben. Ich habe hin schon mindestens eine, aber das stimmt nicht. Jeder hat sogar mehrere Gaben. Weil wir sehen immer nur die geistlichen Gaben. Die Gabe der Prophetie, die Gabe der Heilung, die Gabe des, was weiß ich, der Lehrgabe und so weiter. Aber auch die Gabe des Musizierens, super, danke übrigens, wie ihr heute gesungen und gespielt habt. Ja. Das ist eine Gabe von Gott, die er euch gegeben hat und ihr habt sie eingebracht. Aber es ist eine Gnadengabe. Ja, wenn das jemand anderer, der sagt, ich kann meine Finger nicht so bewegen. Ich höre das nicht so. Gut, er hat aber was anderes. Er kann zum Beispiel ein Haus bauen oder was weiß ich was. Jeder hat Gaben. Jeder hat was bekommen. Niemand ist wertlos, gabenlos. Das sagt die Bibel als erstes. Jeder hat Gaben, aber sie sind verschieden. Das kommt auch ganz klar in diesem Text hervor. Und jede Gabe ist eine Gnade. Niemand braucht sich was einbilden drauf. Aber dankbar sein darf man dafür, soll man dafür. Und man soll sich auch darüber freuen, ja, und sagen, super, danke Gott, dass ich das kann. Und Gaben müssen entwickelt und gefördert werden. Ich möchte wieder die Musikalität hernehmen. Ja? Es gibt Menschen, die sind einfach angeboren musikalisch. Ja? Aber glaubt ihr, dass Elia nur durch die Musikalität, die Gott ihm als Gabe gegeben hat, ein Musikstudent werden kann? Nein, du hast viele, viele Stunden geübt, nicht? Ja, ja. Und das ist anstrengend. Das ist immer wieder das Gleiche üben. Immer wieder die Fehler ausbessern. Ihr alle habt Gaben. Aber üben wir diese Gaben überhaupt? Verwenden wir sie überhaupt? Bringen wir sie überhaupt zur Entfaltung? Ich glaube, wenn wir uns bereit erklären, in Zeiten wie diesen besonders unsere Gaben zu entwickeln, zu entfalten, einzusetzen für den Herrn, dann könnten wir viel bewegen. Gaben werden erst zum Einsatz, zum Segen, werden erst zu einem Segen, wenn sie zum Einsatz kommen. Gaben, die irgendwo im privaten Kämmerlein schlummern, können für uns selber vielleicht ganz nett sein, ja, aber die dienen nicht dem Reich Gottes. Bitte, ihr habt Gaben, bringt diese Gaben zum Herrn. Und bringt sie, übt sie. Und man muss erst drauf kommen, was man für Gaben hat, indem man sie übt. Es geht hier um Gaben und nicht nur um die geistlichen Gnadengaben. Und es geht hier darum, dass wir Verwalter sind. Das ist auch ein interessanter Begriff. Was ist denn ein Verwalter? Ein Verwalter ist die Schnittstelle zwischen den Oberen und den Unten. Heute sagt man Manager dazu. Ja? Aber ein Gutsverwalter ist der, der die Aufträge des Gutsherrn umsetzt, indem er den Untergebenen anschafft, was sie zu tun haben. Also eine Schnittstelle zwischen oben und unten. Ein Manager muss die Aufträge des Eigentümers oder der Aktionäre umsetzen, damit die Firma Profit macht, und er muss deshalb Menschen lenken. Ihr seid Verwalter, sagt Gott, und es gibt da viele Gleichnisse über Verwalter in der Bibel, habe ich auch noch nie so gedacht, aber es ist so, weil wir an dieser Schnittstelle stehen, jeder von uns. Wir sind an der Schnittstelle zwischen Gott, der uns was sagt, und den Menschen um uns herum. Und hier geht es nicht um Hierarchie, klarerweise, sondern es geht hier darum, dass wir etwas weitergeben sollen, was Gott in dieser Welt vorhat. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Was sind die zwei Hauptaufgaben der Verwalter Gottes in diesem Text? Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können, und wenn jemand anderen hilft, andere Übersetzung, dient, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Das ist der 11. Vers, die erste Hälfte. Es gibt zwei Aufgaben der Verwalter im Reich Gottes, nämlich reden und dienen. Nicht mehr, aber das reicht. Reden. Also so reden, dass Gott durch uns spricht. Wie soll das geschehen? Ja, wir haben den Heiligen Geist, und er hilft uns im richtigen Augenblick, die richtigen Worte zu sagen. Hat Jesus uns zugesagt, Markus 13, Vers 11, wir sollen uns nicht fürchten, wenn wir vor Gericht kommen und so weiter. Der Heilige Geist wird uns die richtigen Worte geben. Gut, das können wir auf alles beziehen. Gott, der Heilige Geist, lenkt uns. Okay. Aber wir müssen auch bereit sein, Ja, dass diese Worte rauskommen. Wir müssen bereit sein, uns zu artikulieren, uns den Mund aufzumachen. Nämlich kurz vorher im Petrusbrief sagt Petrus, seid alle Zeit bereit, euch, wo ist das, 13,5, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrbietung. Wir müssen bereit sein zu reden. Also es geht nicht automatisch. Und es geht nicht um irgendwelche sensationellen Botschaften und neue Erkenntnisse, sondern es geht um die einfache, frohmachende Botschaft vom Kreuz, die wir weitersagen und erklären dürfen. Und es muss uns auch klar sein, dass aus dem gleichen Mund nicht nur Gutes kommt. Es kommt Segen und Fluch aus dem gleichen Mund, Jakobus 3, Vers 10. Und wir sollen uns sehr darum bemühen, dass das nicht eine Quelle des Fluchens und der Bitterkeit ist. Römer 3, Vers 14. Also es gibt viele, viele Stellen übers Reden. Reden wir so, als ob Gott redet. Können wir das? Denken wir mal darüber nach. Was haben wir in der letzten Zeit gesagt? Wie haben wir gesprochen? Wie haben wir über andere gesprochen? Was haben wir zu anderen gesagt? Was haben wir zu Situationen in dieser Welt alles gesagt? Reden wir, wie Gott redet? Dienen, dienen. Dieses Wort sagt eigentlich eh schon alles. Ja? Ein Diener ist nicht höher als sein Herr. Ein Diener lebt und arbeitet für jemand anderen. Und dienen ist anstrengend. Aber es gibt die Kraft des Herrn. Und nur in dieser Kraft können wir dienen, ohne auszubrennen. Dienen. Gute Verwalter reden, wie Gott redet. Und dienen in der Kraft des Herrn. Und das haben wir alle gefordert. Wir stehen alle an dieser Schnittstelle. Dienen und reden wir im richtigen Sinn. Und zuletzt, was ist das Ziel? Vers 11, zweite Hälfte. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Damit wird Gott in allem geehrt werden. Das steht schon vorher. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Um das geht's. Es geht, dass durch unser Reden, Dienen, Beten, lieben, vergeben und gastfrei sein. Durch diese Herausforderungen, die wir erfüllen, Gott die Ehre gegeben wird. Christus wird geehrt. Alles zur Ehre Gottes. Ein Rezept für die Krise. Das Ende aller Dinge ist nah, wir wissen es nicht wann. Aber es ist jeden Tag eigentlich das Ende aller Dinge, aus den Gründen, die ich am Anfang erklärt habe. Gott sucht besonnene und nüchterne Peter. Gott sucht liebende Vergeber und freundliche Gastgeber und gute Verwalter der Gnade. Dadurch wird Gott geehrt. In Jesus Christus. Amen.